Ja, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen und freue mich wieder bei euch zu sein. Das letzte Lied, das hat mir auch ganz wunderbar gefallen. Ich lese gerade eine Biografie von Martin Luther. Es ist ja jetzt die Luther-Dekade. In 4 Jahren ist das große Jubiläum. Und in diesem Buch wird auch das Leben Luthers, das Privatleben geschildert. Und da steht also auch drin, dass Luther die Musik sehr hoch geschätzt hat. Er konnte sehr gut Laute spielen und hat sich gewünscht, dass mehr Liederdichter ihm zur Seite stehen. Er meinte, er sei nicht besonders begabt zum Liederdichten, aber er hat dann geschrieben, dass die Musik eine ganz wunderbare Gabe Gottes ist. Und deshalb freut es mich zu hören, dass auch jetzt ein Chor zusammenkommt und die vielleicht das ein oder andere Lied dann zum Besten geben kann. Also es ist doch auch ein schönes Geschenk, was wir haben, dass wir musizieren können, dass wir singen können und dass wir so schöne Lieder haben, die auch ja nicht nur eine schöne Melodie transportieren, sondern auch vom Text her uns einiges mitgeben. Und ich habe gerade eben bei dem letzten Lied gedacht, das ist ja schon eine Predigt für sich mit 3 Teilen. Aber keine Angst, ich werde die Predigt natürlich halten und habe auch eine, denke ich, interessanten Text zugrunde gelegt. Aber ich möchte zum Beginn mit uns noch einmal beten. Ja, lieber Herr, wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir haben, für das Füreinander und Miteinander beten. Wir haben gehört von Sterbefällen, von Krankheiten. Aber wir haben auch gehört, dass füreinander gebetet wird. Ja, Herr, wir danken dir für die schönen Lieder, für den Menschen, die du begabt hast und die diese Gaben einsetzen. Aber am meisten danken wir dir dafür, dass du gegenwärtig bist. Und zwar bist du gegenwärtig mit deinem guten Heiligen Geist durch dein Wort. Und so ist es jetzt auch keine Menschenrede, keine menschliche Veranstaltung, keine menschlichen Gedanken, die uns bewegen sollen, sondern es ist dein Wort, das uns mit hineinnimmt in deine Gedanken, uns tiefer in deine Gemeinschaft hineinführt. Ja, dein Wort ist die gute Weide, zu der du deine Schafe führen willst. Und so bitten wir dich heute Abend, dass du uns, die wir zu deiner Herde gehören, auf gute Weide führst, dass wir dein Wort nicht nur hören, sondern dass wir es bewegen in unserem Herzen, wie Maria es getan hat. Und dass dein Wort dann aber auch in unserem Leben Frucht bringt, in Geduld. So segne jetzt beides, Reden und Hören. Und deine Schafe hören deine Stimme, und sie folgen dir, und du gibst ihnen das ewige Leben. Wir beten das im Namen Jesu. Amen. Amen. Ja, der Predigttext steht im 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 9 und 10. Ich lese den Text auch gleich vor. Paulus hat diesen Thessalonischer Brief nicht an die Stadt Thessaloniki geschrieben, sondern an die Gemeinde in Thessalonisch, oder wie man heute sagt, Thessaloniki ist heute eine große, bewegte Stadt. Ich war schon einmal dort gewesen. Und dort in dieser Gemeinde hat Paulus selbst mit seinen Mitarbeitern die Gemeinde gegründet. Das lesen wir in Apostelgeschichte 17 auf der 2. Missionsreise. Da hat Paulus in der Synagoge gepredigt und redete von ihnen an 3 Sabbaten, die sind übrigens auch am Samstag zusammengekommen, die Juden am Sabbat, von der Schrift und hat ihnen von Jesus gepredigt. Und dann sind einige Menschen Christen geworden. Sie ließen sich überzeugen, heißt es hier, und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen. Das Wort gottesfürchtig hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Das sind Griechen, die waren angezogen von den Juden, von dem Gesetz und sympathisierten auch mit der Synagoge. Und diese Griechen kamen auch zum Glauben, eine große Menge und nicht wenige von den angesehensten Frauen. Also nicht nur Sklaven, wie wir es an anderen Stellen lesen, sondern auch sehr angesehene Frauen kamen zum Glauben. Und wie das immer so ist, wo Gott sein Reich errichtet, da ist der Teufel nicht weit. Das ist übrigens auch etwas, was man bei Martin Luther lernen kann. Der hat die vielen Probleme, die er hatte, auch immer auf das Wirken des Feindes, des Teufels zurückgeführt. Und so gibt es einen Aufruhr in der Stadt. Paulus muss es sehr geschmerzt haben, dass der Aufruhr hier von den Juden kam. Er war ja selber ein Jude, er liebte sein Volk weiterhin. Wir lesen im Römerbrief, wie es ihn geschmerzt hat, dass es gerade von dieser Seite die schlimmsten Verfolgungen hier gab. Und dann mussten Paulus und Silas, weil es dann so hoch kochte, das lesen wir in Vers 10, in der Nacht die Stadt Thessalonisch verlassen und kamen nach Beröa. Stellt euch das mal vor, die waren müde, die wollten sich vielleicht auch hinlegen, schlafen, die mussten in der Nacht noch die Stadt verlassen und das Weite suchen. Und in Beröa ging es ihnen besser, dann heißt es, in Beröa waren sie freundlicher als diese in Thessalonisch. Die nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Aber nichtsdestotrotz, in Thessalonisch, gab es jetzt eine Gemeinde. Und der Paulus, das war nicht so ein Typ, der mal irgendwo was anfängt und dann fängt er wieder was Neues an und kümmert sich nicht mehr um das Alte. Paulus war brennend daran interessiert, wie geht es denn dieser jungen Gemeinde in Thessalonisch? Wir haben gerade gehört, so viele Probleme, so viele Schwierigkeiten, so viele Angriffe. Könnte es sein, dass die Christen schwach geworden sind, dass sich diese Gemeinde wieder aufgelöst hat? Oder Thessaloniki hatte damals schon einiges zu bieten, diese Hafenstädte, da ging es rund. Kann es sein, dass die Christen wieder zurückgegangen sind in ihr altes Leben, in die Welt, auch der antiken Götterreligion? Und denn Paulus hat das umgetrieben. Übrigens hat Paulus hier an dieser Stelle auch in dem ersten Thessalonischer Brief auch immer wieder gesagt, dass er wie ein Vater und sogar wie eine Mutter, heißt es hier in Vers 7, sich um diese Gemeinden gekümmert hat. Und so schickt er den Timotheus zurück und Timotheus bringt gute Nachricht. Die Gemeinde, sie existiert noch, es geht der Gemeinde gut und sie steht fest. Und jetzt ist ja die Frage, woran liegt das? Warum ist es so, dass diese Gemeinde feststeht? Warum ist sie nicht wieder in die Welt zurückgegangen? Warum sind die Christen nicht wieder zurückgegangen in ihr altes Leben? Und da lesen wir im ersten Thessalonischer Brief, dass Paulus dieser Gemeinde ein gesundes Lehrfundament mitgegeben hat. Und ich glaube, das ist auch für uns heute ganz wichtig. Wir leben heute in einer Zeit, in der das Gefühl eine große Rolle spielt. Gefühle sind nicht unwichtig. Ich sage nicht, dass Gefühle unwichtig sind. Aber Paulus war es sehr wichtig, dass diese Gemeinde nicht nur auf schönen Gefühlen steht. Das wissen wir alle. Gefühle sind wie Schmetterlinge. Die sind auch schnell wieder weg. Insbesondere dann, wenn es Schwierigkeiten gibt. Nein, Paulus hat diese Gemeinde gegründet auf ganz bestimmte Lehren. Und ich glaube, das ist auch für uns sehr wichtig, dass wir als Gemeinde und als einzelne Christen auf diesen Lehren gegründet sind. Es heißt in der Bibel einmal, die Gemeinde ist gegründet auf Jesus Christus und dann heißt es, sie ist gegründet auf die Lehre der Apostel und der Propheten. Und das ist das, woran wir uns halten müssen und dürfen. Sonst sind wir wie ein Seemann, der mit seinem Schiff ohne Karte und Kompass auf dem Ozean entlang fährt. Und ihr könnt euch vorstellen, die Wahrscheinlichkeit, den Hafen zu erreichen, ist sehr gering. In Vers 9 und 10, das ist der Predigttext, 1. Thessalonicher 1, 9 und 10, gibt uns Paulus Nachricht, was er denn in dieser Gemeinde gepredigt hat, was er diesen jungen Christen als Fundament mitgegeben hat. Und er sagt, sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Und ich habe diese Predigt überschrieben, der Dreiklang des christlichen Glaubens. Es sind drei ganz grundlegende Dinge, die Paulus dieser jungen Gemeinde mitgegeben hat. Und der erste Grundton dieses Dreiklangs heißt Bekehrung. Ihr habt euch bekehrt zu Gott von den Abgöttern. Für dieses Wort, was Luther mit Abgötter übersetzt, steht das Wort Eidolon. Ihr wisst ja vielleicht, dass Paulus seine Briefe in Griechisch abgefasst hat. Und da steht dieses Wort Eidolon. Das kennen wir als Idol. Ein Idol, ihr habt euch bekehrt von Gott zu Gott von den Idolen. Und was ist ein Idol? Gut, heute denken wir vielleicht an Popsänger, an Filmschauspieler. Paulus dachte sicherlich hier zuerst an die vielen Götterbilder. Ein Idol ist nämlich ein Bild. In der Antike wurden viele Götter verehrt. In jeder größeren Stadt standen Tempel. Und diese Tempel waren verschiedenen Göttern geweiht. Und im Inneren dieses Tempels standen diese Götterbilder. Das war undenkbar, dass man einen Tempel in der Antike angetroffen hätte, in dem kein Götterbild gestanden hätte. Die waren aus Holz, manche waren aus Stein, manche waren sogar aus kostbarem Metall. Es gab sogar Götterbilder, die waren mit Gold überzogen. Natürlich wussten die Menschen damals auch, dass Holz, Stein, Metall, dass das keine Götter sind, aber sie dachten sich das so, dass diese Bilder, diese Idole repräsentieren die Götter. Sie vergegenwärtigen diese Götter. Ich habe vor einiger Zeit einen Film gesehen über hinduistische Tempel. Da stehen auch viele Götterbilder. Und dann sah man dann, wie der Priester dieses Götterbild gebadet hat, wie er dieses Götterbild abgetrocknet hat, gesalbt hat, angezogen hat. Und dann fragte der Reporter, ja, warum machen Sie denn das? Das ist doch nur ein Stück Holz. Ja, sagte er, aber dieses Götterbild repräsentiert diese Gottheit. Oder in diesem Götterbild ist die Gottheit präsent. Und das hatte man damals, das war gang und gäbe. Die verschiedensten Götter für die verschiedensten Dinge waren sie zuständig. Jetzt können wir ja sagen, gut, das sieht man ja, die Bibel ist ein altes Buch, das haben wir ja heute nicht mehr. Gut, wir haben noch die Tempel, aber das sind mehr Museen, da gehen die Touristen hin und gucken sich das an. Aber zumindest hier im Westen haben wir das doch ganz anders. Da beherrschen Naturwissenschaft und Technik unser Dasein. Und Naturwissenschaft und Technik haben uns ja weiß gemacht, dass man grundsätzlich alles erforschen kann. Und so ist unsere Welt auch keine geheimnisvolle Welt der Götter und Geister mehr, zumindest in der westlichen Welt, sondern unsere Welt ist eine Ressource. Energiegewinnung steht auf der Tagesordnung. Bodenschätze, Holz wird gebraucht, um Möbel herzustellen. Ja, ist dann die Predigt des Paulus überholt? Ich glaube nicht. Täusche man sich nicht. Ich habe sogar bei der Vorbereitung dieser Predigt gedacht, dass diese antiken Götter, oder sagen wir besser Dämonenbilder, denn das steht ja letztlich hinter diesen Bildern, dass die Dämonen, die hinter diesen antiken Idolen standen, die sind ja nicht einfach weg. Oder glaubt ihr, dass die durch Wissenschaft und Technik so beeindruckt ausgewandert sind. Nein, sie tauchen in ganz anderen Zusammenhängen wieder auf. Und auch hier will ich Luther zitieren. Im großen Katechismus schreibt er einen ganz zentralen Satz. Er sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und woran hängen wir unser Herz? Gut, wir gehen nicht mehr in die antiken Tempel, aber vielleicht sind es andere Dinge, an die wir unser Herz hängen. Vor einiger Zeit war ich am Mainuferweg unterwegs zwischen Frankfurt und Offenbach und da hat ein Künstler, hat sich einen Spaß gemacht. Der hat einen Sockel aufgestellt, auf diesen Sockel, also ein Denkmalsockel. Zu diesem Denkmalsockel führt eine Treppe hinauf und auf diesem Sockel steht mit goldenen großen Buchstaben das Wort Ich. Und jetzt dürfen die Touristen sich einen Spaß machen, die dürfen dann die Treppe hochgehen, sich auf den Sockel stellen und werden dann fotografiert. Ich weiß, das ist sicherlich auch ein Spaß und nicht jeder von denen, die dann auf diesen Sockel steigen, sind der Meinung, dass sie eines Denkmals würdig sind. Aber liegt darin doch nicht eine tiefere Wahrheit? Ist nicht das Ich unser Idol geworden in der westlichen Welt? Alles dreht sich doch irgendwie ums Ich. Wenn ich mich doch mal in der Talkshow verirre, ich gucke ja fast keine mehr, aber wenn man sich doch mal da rein verirrt, es fällt doch auf, wie viele Sätze mit Ich anfangen. Und in den Talkshows sitzen nicht irgendwelche Leute, da sitzen die Repräsentanten von Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur. Ich glaube, so hieß es kürzlich in einer Sendung über die Kirche, ich glaube, aber nicht so, wie die Kirche das sagt. Ich lasse mir doch von der Kirche nicht sagen, was ich zu glauben habe. Ich habe mir meinen eigenen Glauben zurechtgemacht. Oder ich lebe nur einmal, ich habe doch das Recht, mein Leben zu genießen. Ich will nicht hinten anstehen, ich will mir das auch leisten können. Ich will Karriere machen. Und wenn ich der Chef bin, dann bin ich selbst mein eigener Herr. Ich, mein, eigen, mich, mir. Also die Idole, die wir heute haben, sind meiner Ansicht nach noch viel gefährlicher als die Götterbilder der Antike. Und der Reformator Calvin sagt es in seiner Institutio, der Geist des Menschen ist eine regelrechte Götzenfabrik. Permanent produziert der Geist des Menschen Götzen, an die er sich hängen kann. Und das Erste, was Paulus gepredigt hat, ist, bekehre dich weg von diesen Idolen hin zum Dienst am lebendigen Gott. Und ich glaube, das muss auch unsere Predigt sein. Zuerst in der Evangelisation. Wir haben heute schon mehrfach gebetet für Menschen, die, ja, wenn wir es mit dem Kolosserbrief ausdrücken wollen, die draußen sind, in Christus. Und Paulus schreibt im Kolosserbrief, andere sind draußen. Dass die sich bekehren, weg von den Idolen, weg vom Dienst am eigenen Ich zu Jesus. Aber ich glaube, wir müssen das auch immer wieder uns Christen sagen. Denn dieses Wort Bekehrung, ich habe mal intensiver mal im Lexikon mal nachgeguckt, dieses Wort Bekehrung ist nicht das Wort, das Jesus gebraucht. Wenn Jesus sagt, bekehrt euch, dann sagt er Metanoia. Das ist Sinnesänderung. Das ist auch ein Wort, eine Facette von Bekehrung, eine neue Richtung im Leben bekommen. Aber hier ist ein Wort gemeint, das tatsächlich ein Umdrehen bedeutet. Also wenn ein Grieche damals sich rumgedreht hat, dann hat er dieses Wort gebraucht, das hier steht. Ich drehe mich um. Und ich habe einmal eine Auslegung dazu gehört, die hat mir sehr, sehr gut gefallen und eingeleuchtet. Das ist wie wenn du Auto fährst und willst mit dem Auto um 180 Grad eine 180-Grad-Kurve fahren, also in die entgegengesetzte Richtung, dann genügt es nicht, dass du einmal das Lenkrad rumreißt und dann wieder loslässt, sondern dann musst du das Lenkrad festhalten. Und wenn dir es aus den Händen rutscht, musst du es wieder nehmen, musst wieder kurbeln. Also das heißt, diese Bekehrung ist nicht nur etwas, was wir am Anfang unseres Christenlebens vollziehen, sondern was eigentlich unser ganzes Christenleben immer wieder aktuell ist. 1517, Martin Luther schlägt seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg und die erste These lautet: Wenn unser Herr, Jesus Christus, unser Herr und Meister sagt, tut Buße oder kehrt um, ist ja dieses Wort, dann meint er, dass unser ganzes Leben eine tägliche Buße, eine tägliche Umkehr sei. Und ich möchte euch heute Abend etwas ganz Wichtiges ans Herz legen, was mir zumindest immer wieder geholfen hat, das Lenkrad nicht nur festzuhalten, sondern wenn mir es aus den Händen geglitten ist, wieder einzustellen. Das ist die stille Zeit am Tag. Der Gottesdienst ist sicherlich die zentrale Veranstaltung der Gemeinde in der Woche. Aber hast du am Tag eine Zeit, ob das morgens ist, ob das abends? Ich mache es gerne morgens, da ist man noch frisch. Nachdem der Kaffee gekocht ist, wird die Bibel aufgeschlagen, dann lese ich fortlaufend. Jetzt sind wir gerade im 4. Buch Mose. Einen Abschnitt, dann lese ich eine Auslegung dazu. Und dann habe ich meine Zettel, da stehen die Gebetsanliegen drauf. Und dann bete ich für die Pastoren und für die Gemeinde und für die Schule und für die Stadt, für unser Land, für Israel. Alles kommt darin vor. Und ich habe es oft erlebt, dass diese stille Zeit am Morgen ein Punkt ist, wo Gott gesprochen hat. Meistens durch die Bibellese, die dran ist, manchmal auch durch die Losung. Und ich möchte, wenn ihr das nicht macht, es euch dringend anempfehlen. Also, ihr habt euch bekehrt von Gott, von den Abgöttern zu dienen dem wahren und lebendigen Gott. Das ist der zweite Klang, der mit dem ersten unmittelbar zusammenhängt. Ihr bekehrt euch nicht irgendwo hin, sondern zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, schaut doch mal in Vers 2 und 3. Da dankt Paulus für die Gemeinde, für euch alle. Wir denken an euer Gebet. Paulus hat auch stille Zeit. Er denkt an sie im Gebet. Denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und das kennen wir aus dem 1. Korintherbrief. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und interessant ist doch hier, dass er die Liebe mit Arbeit zusammenbringt. An eure Arbeit in der Liebe. Vielleicht denken wir bei Liebe erst an das große Gefühl. Paulus verbindet die Liebe mit der Arbeit. Und der Glaube ist durch die Liebe tätig. Und wenn Jakobus schreibt, dass der Glaube ohne Werke tot ist, dann steht der Jakobus nicht im Gegensatz zu Paulus, wie uns einige weismachen, an der Reihe sind. Aber ich glaube, da mangelt es hier ja auch nicht. Aber Paulus sagt, dass Jesus seine Diener auch belohnt. Denn ich muss sagen, der Dienst ist ja auch was Schönes. Wenn wir mit der Musik dienen, wenn wir mit der Predigt dienen, glaubt nicht, dass ich heute Nachmittag hierher gefahren bin mit einem sauren Gesicht. Ach, jetzt musst du heute Abend mit der Predigt dienen. Sondern da ist doch auch immer wieder viel, viel Freude und Gewinn. Zu dienen dem lebendigen Gott. Und jetzt kommt der dritte und letzte Klang. Also ihr habt euch bekehrt von den Abgöttern zum wahren Gott, zu dienen dem wahren Gott. Und jetzt kommt etwas, was uns vielleicht überrascht. Was Paulus diesen jungen Christen mitgegeben hat, ist zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Die Wiederkunft Jesu, wir können auch sagen, die letzten Dinge, alles, was mit der Endzeit zu tun hat, gehört zu dem Fundament der Lehre dieser und auch jeder jungen Gemeinde. Ich habe schon oft, auch in der Kirche des Nazareners, muss ich jetzt mal sagen, den Satz gehört, ach, das ist vielleicht was für die älteren Geschwister, die beschäftigen sich mit diesen Dingen, weil sie vielleicht auch schon näher daran sind, aber man soll die Gemeinden nicht so verwirren mit diesen Dingen. Oder andere sagen, ja, das ist doch so ein Thema, wo diese Sekten sich damit beschäftigen. Für Paulus gehört das Warten auf die Wiederkunft Jesu zu den grundlegenden Dingen der christlichen Lehre. Und wenn es für Paulus so wichtig ist, kann es für uns doch keine Nebensache sein. Dann können wir es doch nicht für irgendwelche Sekten überlassen, darüber zu reden. Das Eigentliche kommt doch noch. Da würden wir ja die Hoffnung aus der Bibel herausstreichen. Das Eigentliche kommt doch erst noch. Es hängt zusammen mit der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Und das ist so etwas Wunderbares. Ich habe in letzter Zeit einmal viel nachgedacht über eine Lehre, die leider nicht totzukriegen ist, die auch heute viele Anhänger hat. Das ist das Wohlstandsevangelium. Das Wohlstandsevangelium ist eine gefährliche Irrlehre, weil sie so leicht und eingängig ist. Das Wohlstandsevangelium heißt, du musst nur richtig glauben und dann wirst du entweder nie krank oder wenn du krank wirst, wirst du auch gleich geheilt. Du wirst immer erfolgreich sein. Du wirst finanziell immer bestens dastehen. Aber ich musste nachdenken darüber und dachte, es ist auch ein wahrer Kern darin. Die Irrlehre ist nicht, dass Jesus uns einmal rundum alles geben wird, was wir brauchen. Gesundheit, Wohlstand, Glück, Freude. Die Irrlehre ist nur, dass man sagt, das muss jetzt schon in dieser Lebenszeit sein. Jesus hat uns umfassenden Wohlstand versprochen, wenn wir einmal am Ziel angekommen sind. Und das Ziel heißt das neue Jerusalem. Lest doch einmal in der Offenbarung die letzten beiden Kapitel. Da wird kein Tod mehr sein. Da gibt's keine Beerdigungen mehr im neuen Jerusalem. Da wird's auch keinen Friedhof geben. Es wird kein Leid mehr geben, noch kein Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, wir werden uns freuen mit unaussprechlicher Freude. Das wird etwas sein, was alle Vorstellungen übersteigt. Und das steht ja noch aus. Für all diejenigen, die Jesus gehören, wird seine Wiederkunft, da macht die Bibel überhaupt keinen Zweifel, ein Tag der größten Freude sein. Und wenn ich das sage, ich lese jeden Monat auch das Heft von Open Doors, und da wird berichtet von Christen, die also Dinge durchmachen, die ich mir nicht vorstellen kann. Das sind Witwen, deren Männer Pastoren waren, die wurden ermordet in Nigeria. Die Kinder bleiben als Waise zurück. Jetzt lese ich vom Iran, dass ein Pastor inhaftiert wurde. Das sind auch die Namen. Wir können beten für diese Leute, die auf übelste Weise gequält und misshandelt werden. Ich habe gelesen von Christen in Eritrea, die werden in Container gesperrt. Da ist tagsüber ist es glühend heiß, nachts ist es eisig kalt. Es gibt keine Hygiene, es gibt keine Verpflegung. Und dann werden diese Christen herbeigezerrt vor einen Schreibtisch und da liegt ein Zettel. Ich sage dem Glauben an Jesus ab, ich werde auch nicht mehr öffentlich von Jesus reden. Und er schreibt das und du kannst heimgehen, du kannst baden, du kannst essen. Und ich finde es erstaunlich zu lesen, dass viele Christen standhaft bleiben. Und sie schreiben ausdrücklich, wir sind keine Helden, sondern der Heilige Geist gibt uns die Kraft dazu. Und ich glaube insbesondere für diejenigen, für uns auch. Wir haben auch unsere Probleme, die anders gelagert sind, aber besonders für diese Geschwister wird es ein Tag mit unaussprechlicher Freude sein. Und mir hat es auch eben gut gefallen. Wir haben ja gerade von zwei Beerdigungen gehört. Natürlich ist die Trauer da, auch wenn Christen heimgehen. Wir wollen nicht einfach behaupten, es gibt keine Trauer. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn wir wissen, wo sie hingegangen sind und wenn wir wissen, dass wir ihnen einmal nachfolgen werden. Das ist ein Grundthema für die ganze Gemeinde. Die Wiederkunft Jesu und alles, was damit zusammenhängt. Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Die Bibel sagt, es wird ein furchtbares Zorngericht über diese Welt gehen. Gottes Zorn wird offenbart werden über die Ungerechtigkeit der Menschen. Und wir hätten es auch verdient. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll doch bei Gott in Gnaden sein. Und dann werden wir herausgerettet aus diesen ganzen Gerichten und dürfen bei Jesus sein. Alle Zeit. Tröstet euch mit diesen Worten untereinander, steht auch im 1. Thessalonischer Brief. Die Gottesdienste der frühen Gemeinde waren sehr lebendige Gottesdienste. Man hat gerufen, Halleluja, Maranatha. Und dieser Maranatha-Ruf, das war ganz ursprünglich in der frühen Gemeinde, unser Herr komm oder unser Herr kommt. Und ich will schließen mit einem kleinen Vergleich. Schon viele Jahre mache ich Radtouren. Und ich habe eine Sache festgestellt. Wenn ich ein Ziel setze, schaffe ich viel mehr Kilometer, als wenn ich einfach nur ins Blaue drauf losradle. Und ich denke, das gilt hier auch. Wenn wir wissen, wo wir mal hingehen, wenn wir wissen, wer auf uns zukommt, Jesus, glaube ich, werden wir viel mehr Energie haben, auch einmal schwierige, anfechtungsreiche Situationen in unserem Leben durchzustehen, als wenn wir einfach nur dahin trudeln und nicht wissen, wo wir hingehen. Also nehmt das mit, richtet euch aus in der stillen Zeit, eine Zeit am Tag, wo ihr Bibel lest und euch ausrichtet auf Jesus. Das ist die Quelle, aus der ein Leben mit Jesus sprudelt. Zeige mir heute, wovon ich mich trennen muss, Bekehrung. Zeige mir heute, wo ich dir dienen kann. Da ist doch der ganze Krampf raus. Da ist doch das Dienen eine Anweisung Gottes. Und bete auch jeden Morgen Maranatha. Ich bete das jeden Morgen. Maranatha, unser Herr, komm. Und ich schließe die Predigt mit den letzten Worten der Bibel. Und die letzten Worte der Bibel heißen: Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es höre, der spreche, komm, und wen da dürstet, der komme, und wer da will, und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Und dann sagt die ganze Gemeinde, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und sagen wir das doch jetzt einfach mal, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Amen. Jetzt wollen wir noch unser